Ich habe gerade den ersten Teil dieses Themas über Identität verschenkt. Das heißt, es gibt einen zweiten Teil und der findet heute Abend statt. Identität ist ein sehr wichtiges Thema im Zusammenhang mit einem erfolgreichen Leben. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du nicht weißt, wozu du berufen bist, wenn du eigentlich in einer anhaltenden, dauernden Identitätskrise lebst, dann wirst du nicht sehr erfolgreich sein können. Einfach aufgrund der Tatsache, dass du nicht weißt, wer du bist und wozu du berufen bist und wohin dein Weg dich führen soll. Das kann ein arger, schlimmer Hinderungsgrund sein auf deinem Weg zu einem erfolgreichen Leben. Und ich gehe davon aus, dass ihr alle, die ihr hier seid heute Abend, ein erfolgreiches Leben haben möchtet, gemäß den Maßstäben Gottes. Versteht ihr, wenn wir von Erfolg reden, ich betone das immer wieder, dann meinen wir nicht irgendetwas, was die Welt darunter versteht in erster Linie. Wir meinen nicht, dass du viel Geld unbedingt haben musst. Wir meinen nicht, dass du in einer großen Villa leben musst, obwohl auch das in diesem Plan Gottes für dein Leben beinhaltet sein kann. Amen. Ich habe ganz bewusst für die Covers von dieser Serie, habe ich mir im Internet Bilder ausgesucht von amerikanischen Villen. Und ich sage dir, es ist interessant, was du für wunderbare Bilder findest von amerikanischen Villen im Internet. Und auf dem ersten Teil dieser Serie ist ein solches Bild drauf von einer amerikanischen Villa mit einem riesigen Park vorne dran. Und das soll einfach ein bisschen so eine Vision vermitteln von dem, was möglich ist. Nicht möglich sein könnte, sondern möglich ist. Amen. Wenn das der Plan Gottes für dein Leben ist und du das gerne haben möchtest, dann warum nicht? Fang an, dafür zu glauben. Amen. Halleluja. Wisst ihr, es muss nicht sein, dass der Chef von Playboy und von sonst irgendwelchen dubiosen Firmen und Magazinen und die Chefs von irgendwelchen großen Bierbrauereien oder was weiß ich, in den großen Villen wohnen. Sondern es kann sehr gut sein, dass die Propheten Gottes und die Pastoren Gottes und die Kinder Gottes die großen Villen bewohnen, nicht erst im Himmel. Versteht ihr, wir verschieben manchmal diese Dinge gerne auf den Himmel und sagen, ja, dort werden wir dann eine große Villa haben. Und hier wohnen wir in einem Mauseloch. Und das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Der Teufel ist es, der die Erdhöhlen bewohnt, nicht die Kinder Gottes. Identität, nun was ist das? Wir haben im ersten Teil ganz allgemein über dieses Thema gesprochen. Was ist das Bild Gottes im Menschen? Wo ist der Zusammenhang zwischen unserer Gottähnlichkeit und Gott selbst? In welchem Maß sind wir Gott ähnlich? Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder einmal stelle. In welchem Maß sind wir Gott ähnlich? Was bedeutet es, dass Gott gesagt hat, in unserem Bild lasst uns Menschen schaffen, uns ähnlich? Wie hat Gott das gemeint? Meint er irgendwie so eine ganz entfernte Ähnlichkeit, die kaum mehr nachvollziehbar ist? So ungefähr wie die Ähnlichkeit zwischen einem Gorilla und einem Menschen? Ich meine, da besteht auch eine gewisse Ähnlichkeit. Kann man nicht leugnen. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht da. Aber spätestens, wenn du mal wieder im Zoo bist und vor dem Affenkäfig stehst, schau dir das Vieh mal genau an. Schau dir dieses Vieh mal genau an. Da sind gewisse Ähnlichkeiten. Die Affen haben sogar Fingernägel, sind meistens ganz schwarz, die Fingernägel. Ja. Nicht nur die Ränder, sondern die Nägel selbst sind schwarz. Oder das, was darunter ist. Und wenn du dann so einen Affen länger beobachtest, dann merkst du eins. Es bräuchte einen Quantensprung, um von diesem Affen zu einem Menschen zu gelangen. Ein Quantensprung müsste passieren. Oder das, was ich letzten Sonntag erzählt habe, der Affe müsste von neuem geboren werden, als Mensch. Sonst würde aus einem Affen niemals ein Mensch werden können. Aber die Ähnlichkeit zwischen Gott und Mensch ist viel unmittelbarer. Sie ist viel näher, als wir uns vielleicht vorstellen können. Wir sind Gott viel ähnlicher. In einer sehr direkten Weise, als wir manchmal denken. Wir sind tatsächlich in seinem Ebenbild geschaffen. Er hat uns ihm ähnlich gemacht. Wir haben zum Beispiel dieselbe Autorität in unseren Worten wie er. Gott erschafft Dinge durch seine Worte. Wir wissen das aus der Schöpfungsgeschichte. Alles, was Gott erschuf, erschuf er durch Worte. Er krempelte nicht die Ärmel hoch und sagte, Heiliger Geist, Jesus, jetzt ist fertig mit Ferien, jetzt müssen wir hier ans Werk. Es gibt eine Menge zu tun, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Nein, so war es nicht, sondern Gott schuf durch seine Worte. Und wir finden immer wieder in der Schrift die Wahrheit, dass auch der Mensch in der Lage ist, durch seine eigenen Worte sein Schicksal zu bestimmen. Und ich sage bewusst Schicksal, weil das manchmal so etwas Fatales an sich hat, etwas scheinbar Unabänderliches, aber es ist nicht unabänderlich. Du kannst dein Schicksal wenden durch deine eigenen Worte, so wie Gott das Schicksal der Erde wendete, als er sprach, es werde Licht. Amen. Wir sind Gott sehr ähnlich. Nun, ich möchte beginnen heute Abend mit einem Zitat von Terry Crist aus diesem Buch, aus dem ich auch letztes Mal schon vorgelesen hatte, The Image Maker, der Meisterbildner. Und Gott ist ein Meisterbildner. Wenn er anfängt, auf einer Leinwand ein Bild zu malen, dann wird es nicht unvollendet auf irgendeiner Staffelei stehen bleiben, sondern dann wird es vollendet werden. Und du bist ein Bild Gottes, an dem er arbeitet, an dem er herumpinselt, an dem er vielleicht auch korrigiert, wo er vielleicht manchmal auch Farbschichten wieder abkratzt, nur um ein noch schöneres Bild zu schaffen. Nur um dich in Vollkommenheit zu bringen. Nur um dich zur Vollendung zu bringen. Wenn Gott etwas angefangen hat in deinem Leben, dann wird er es vollenden. Und er wird darum bemüht sein, wenn du ihn nicht wehrst, sein Bild in deinem Leben zur Vollendung zu bringen. Der einzige Vertreter der Schöpfung, der in einem Kampf um seine eigene Identität steht, ist der Mensch. Diese Tatsache sollte uns zu denken geben. Die Vögel, die Bienen, die Hunde und die Flöhe halten es nicht für nötig, über das Thema Identität nachzudenken. Die Vorstellung, dass ein Apfelbaumschößling eine Identitätskrise hat, und verzweifelt darum ringt, ein Apfelbaum zu werden, erscheint uns absurd. Die genetische Struktur dieses Apfelbaumes, seine Wurzeln, sein Stamm, seine Blätter und Zweige, streben alle auf einen dem Baum innewohnenden Zweck hin. Das Programm lautet, bringe Frucht nach deiner eigenen Art. Die Bestimmung liegt im Samen. Das Leitsystem der genetischen Struktur entlastet die Pflanzenwelt und die übrige Schöpfung davon, etwas anderes sein zu wollen, als sie eigentlich ist. Gottes gesamte Schöpfung befindet sich im Frieden mit dem ihr innewohnenden Plan und ihrer letztendlichen Bestimmung, mit Ausnahme des Menschen. Was bedeutet das? Das heißt, wir befinden uns in einem Kampf oder man könnte auch sagen, auf einer Reise, das zu werden, was wir tatsächlich sind. Und es mag uns nicht immer klar sein, was wir tatsächlich sind, solange wir Christus nicht kennen und unsere Identität in ihm gefunden haben, können wir das auch gar nicht. Aber auch nachdem wir Christus gefunden haben, befinden wir uns noch immer auf einer Reise zu unserer wahren, eigentlichen Identität, die wir nur in Christus finden können. Und je mehr wir uns diesem Bild unserer wahren Identität annähern, desto besser wird es uns gehen, desto wohler werden wir uns fühlen, desto erfolgreicher werden wir sein im Leben. Verstehst du, solange du vor dir selber davonläufst, solange du dich nicht wohlfühlst in deiner Haut, solange du lieber jemand anderes sein möchtest, solange du noch solche Wunschträume hegst, wie ich wäre lieber als Julia Roberts geboren oder ich wäre lieber als Richard Gere auf die Welt gekommen oder als George Clooney, solange du solche Wunschträume hegst, wirst du mit dem, was du bist, nicht erfolgreich sein können. Du musst dich versöhnen ein Stück weit mit dem äußeren Bild, in dem Gott dich geschaffen hat. Aber du musst dich auch versöhnen und auf dem Weg befinden zu dem inneren Bild, das Gott in dich hineingelegt hat. Dein wahres Wesen, und dessen brauchst du dich niemals zu schämen. Du brauchst dich niemals dessen zu schämen, als was Gott dich geschaffen hat. Weder äußerlich noch innerlich. Nun, das bedeutet nicht, dass wir alle vollkommen sind. Bitte versteht das nicht falsch. Das bedeutet nicht, dass wir alle zum jetzigen Zeitpunkt vollkommen sind, dass wir alle okay sind und dass wir uns nur endlich so annehmen müssen, wie wir sind. Ja, wir müssen uns annehmen, wie wir sind, ohne dabei zu vergessen, dass wir uns auf einer Reise befinden hin zur Vollkommenheit. Jesus hat gesagt, werdet vollkommen, wie ich vollkommen bin. In Zitat des Vaters. Und es ist interessant, wenn du den genauen Wortlaut studierst dort, den Jesus verwendet, dann sagt er nicht, seid vollkommen, wie ich vollkommen bin, sondern er sagt, werdet vollkommen, wie ich vollkommen bin. Das ist ein großer Unterschied. Viele von uns kommen schnell unter Druck, wenn wir sagen, jetzt muss es passieren, aber Gott sagt gar nicht, jetzt muss es passieren, er sagt nur, befinde dich bitte auf diesem Weg. Befinde dich auf dem Weg hin zur Vollkommenheit. Und Vollkommenheit hast du dann erreicht, wenn sein Bild in dir vollendet ist. Und das wird ultimativ dann der Fall sein, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Denn Johannes sagt, dann werden wir so sein wie er. Das göttliche Bild. Lasst uns diese Thematik noch einmal ein wenig studieren heute Abend, bevor wir dann weitergehen. Römer 6, Vers 17. Eine wichtige Schriftstelle. Römer 6, Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Wie sehr liebe ich diese Schriftstelle. Sie bringt so viel zum Ausdruck. Nachdem du einmal zu Christus gekommen bist, bist du ein Sklave der Sünde gewesen. Das der Sünde Sklave sein liegt eigentlich hinter dir. Aber wie ist es im Natürlichen? Wenn Sklaven befreit werden, kann es eine Zeit lang, es kann Generationen, es kann Hunderte von Jahren dauern, bis diese ehemaligen Sklaven ihre Sklavenmentalität losgeworden sind. Die Sklaverei wurde in Amerika abgeschafft vor über 100 Jahren. Ich weiß nicht genau, wann es war. Ich glaube, es war Ende des vorletzten Jahrhunderts, 1800 irgendwas, wurde die Sklaverei offiziell abgeschafft. Aber die schwarzen Amerikaner haben teilweise heute noch eine Sklavenmentalität. Obwohl sie freie Bürger eines freien Landes sind, haben sie immer noch dieses Stigma an sich, dass sie zurückschauen, dass sie zurückdenken und wissen, unsere Großväter, unsere Urgroßväter waren Sklaven in diesem Land. Und irgendwie fühlen sie sich immer noch so, wie wenn man sie als Sklaven behandelt und wie wenn man sie diskriminiert. Und viele sind gefangen, nicht weil sie buchstäblich Sklaven sind, sondern weil sie eine Sklavenmentalität haben. Das ist ein bekanntes Phänomen. Und es ist leider auch im geistlichen Bereich möglich. Jesus hat uns rechtmäßig freigekauft. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Aber allzu oft tragen wir eine Sklavenmentalität mit uns herum, lange nachdem wir uns bekehrt haben. Lange danach, lange nach diesem Tag unserer erstmaligen Errettung, denken wir noch immer, wir können nicht anders als zu sündigen. Geben wir uns noch immer der Sünde hin, weil wir meinen, es geht ja nicht anders, ich war immer ein Sklave der Sünde, ich war immer ein Knecht der Sünde und so wird es auch bleiben. Die Lösung für dieses Problem finden wir im zweiten Versteil, nämlich wo es heißt, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Nun, was meint Paulus mit dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid? Ich glaube, dass diese Formulierung, Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid, eine Umschreibung dessen ist, all dessen ist, was wir in Christus und im Wort Gottes empfangen haben an Verheißungen und an Lehre über unseren Stand in Christus, über unsere Erlösung, über die Dimension unserer Erlösung, über all das, was er für uns getan hat. Wenn du dieses Buch nimmst, das Neue Testament, dann ist das Neue Testament das Bild der Lehre, das wir empfangen haben oder dem wir übergeben worden sind. Das Neue Testament als Ganzes zeichnet ein bestimmtes Bild. Ich glaube, ich habe es übersetzt in meiner Übersetzung mit das Vertragswerk eurer Erlösung. So könnte man es auch nennen. Was ist ein Vertragswerk? Nun, wenn du eine sehr große wirtschaftliche Transaktion vollziehst, wenn zum Beispiel große Firmen verkauft werden, dann wird nicht einfach nur ein A4-Blatt aufgesetzt, wo drauf steht, wir verkaufen jetzt Ziba Geigi an Roche oder was auch immer. Unterschrift, Unterschrift, das reicht. Nein, da wird ein Katalog aufgesetzt. mit Paragraphen und Unterparagraphen und Kleingedrucktem und Fußnoten etc. 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 Ein Vertragswerk, das kann mehrere hundert Seiten umfassen. Ich möchte, dass ihr wisst, die allergrößte Transaktion, die jemals stattgefunden hat in diesem Universum, ist unsere Erlösung. Das ist die größte Transaktion, die es jemals gegeben hat und die es jemals geben wird. Dieser Herrschaftswechsel heraus aus der Macht der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe, das war es Gott wert, nicht nur seinen eigenen Sohn hinzugeben, sondern das Ganze auf mehreren hundert Seiten niederzuschreiben, für jeden zu lesen, der es lesen will. Ein Vertragswerk. Und dieses Vertragswerk malt ein bestimmtes Bild. Es zeichnet uns ein Bild. Und wenn wir von Herzen diesem Bild gehorsam geworden sind, dann werden wir, rate was, verwandelt werden in dieses Bild. Mit anderen Worten, immer mehr einzelne Punkte dieses Vertragswerks, immer mehr einzelne Paragraphen, die hier niedergeschrieben sind, werden in unserem Leben zur Realität werden. Werden in unserem Leben erfüllt werden, weil Jesus sie erkauft hat mit seinem teuren, kostbaren Blut. Halleluja. Und weil niemand ein Recht hat, auf dieser Erde oder unter der Erde oder sonst irgendwo, uns auch nur eines einzigen dieser Paragraphen zu berauben. Niemand hat ein Recht. Jeder Buchstabe gehört uns. Jeder Punkt und jeder Unterpunkt gehört uns. Das bedeutet es, dem Bild der Lehre übergeben worden sein. Aber es liegt in unserer Hand, es steht in unserer Macht, in welchem Maß wir uns diesem Bild hingeben. In welchem Maß wir anerkennen, dass dieses Bild Gültigkeit hat für unser Leben. Dass das unsere neue und unsere eigentliche Identität ist. Und nicht der alte Kerl von damals. Der Sklave der Sünde. Der es nicht lassen konnte, den Frauen hinterherzusehen. Der es nicht lassen konnte, eins über den Durst zu trinken. All das waren wir einmal. Amen. Aber wir sind erlöst worden. Und damit haben wir eine neue Identität. Römer 8, Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Nun, es ist oft so, dass wir in der Schrift verschiedene Bilder verschiedene Umschreibungen finden für ein und dieselbe Sache. Du könntest sagen, Paulus beschreibt hier eigentlich noch einmal genau dasselbe von einer anderen Seite. Das Bild der Lehre, dem wir übergeben worden sind, ist nichts anderes als das Bild Jesu Christi im Großen und Ganzen. Und das Bild, in das wir verwandelt werden sollen, ist nicht irgendetwas Abstraktes, aus Paragraphen bestehendes in diesem Sinne, sondern es ist das Bild Jesu Christi in uns. Unsere eigentliche Identität. Halleluja. Du bist eigentlich ein kleiner Jesus und solltest ein großer Jesus werden im Laufe der Zeit. Hebräer 1, Vers 3. Er, die Rede ist von Jesus, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Nun, das ist eine sehr interessante Schriftstelle. Und zwar nicht zuletzt wegen einem bestimmten Wort, das hier vorkommt, nämlich das Wort für Abdruck. Das griechische Wort für Abdruck hier ist kein anderes Wort als das griechische Wort Charakter. Und rate was, es ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo dieses Wort erscheint. Früher habe ich immer gesagt, es gibt ja so Charakterfanatiker im Leib Christi. Es gibt ja so diese Leute, die reden dauernd von Charakterveränderung, von Charakterformung, von Charakterzerbruch etc. etc., was Gott alles tun will mit unserem Charakter und wie sehr er auf den Charakter achtet etc. und so weiter und so fort. Ja, Gott achtet auf unseren Charakter. Aber weißt du, bring mir doch bitte eine Schriftstelle. Bring mir eine Schriftstelle, wenn du so sehr den Charakter betonst, bring mir eine Schriftstelle, wo das vorkommt. Und es gibt nur eine und die bezieht sich auf Jesus. Das ist die einzige Schriftstelle im Neuen Testament, wo das Wort Charakter vorkommt. Und es ist von Jesus die Rede, der selbst derselbe Charakter ist wie Gott. Nun, das Wort Charakter hat folgende Bedeutung. Es bezeichnet ein Stempel- oder Prägeinstrument. Wie man es zum Beispiel braucht, um Münzen zu prägen. Auf dem Prägeinstrument hast du ein bestimmtes Bild. Und wenn du die Münze prägst, dann hast du auf dieser Metalloberfläche exakt dasselbe Bild wie auf dem Prägeinstrument. Mit anderen Worten, Jesus ist ein exakter Abdruck Gottes. Nun, was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wenn wir uns prägen lassen von Jesus, dann werden wir genauso ein exakter Abdruck Jesu und letztlich Gottes sein, wie Jesus ein genauer Abdruck vom Vater ist. Und Charakterveränderung kommt auf keine andere Weise zustande als durch Gemeinschaft mit Jesus. In dem Moment, wo eine Münze geprägt wird durch ein Prägeinstrument, ist ein naher, intensiver Kontakt vorhanden. Ja, es wird sogar Druck ausgeübt. Schlechte Nachrichten für die druckfreien Christen. Für die Bewegung der drucklosen Christen. Oh, bitte komm mir nicht mit Druck. Oh, das ist mir jetzt zu viel Druck. Oh nein, bitte keinen Druck machen hier. Wenn du wirklich in das Ebenbild Christi verwandelt werden willst und dich von ihm prägen lassen willst, wird es nicht ohne Druck gehen, mein Lieber. Sonst wirst du nur ein oberflächliches, ein schwammiges Bild zeigen von dem, was Jesus tatsächlich ist. Ich meine, beim Münzprägen, du kannst dir gut vorstellen, das Ding kann auch daneben gehen. Der Stempel kann auch die Münze verpassen. Oder mit zu wenig Druck auftreffen. Und dann entsteht eben nicht wirklich ein exaktes Abbild. Ha? Oh, ich glaube, das ist eine Botschaft, die manche Leute mal hören sollten. Nicht ihr. Manche, die heute Abend nicht hier sind. Nicht aus unserer Gemeinde, andere. Aber es gibt Leute, die diese Botschaft hören sollten. Findet ihr nicht auch? Kolosser 3, die Verse 9 bis 10. Machen wir weiter hier. Kolosser 3, 9 bis 10. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Hier hast du es wieder. Wir sollen erneuert werden in das Bild oder nach dem Bild dessen, der uns erschaffen hat, indem wir den neuen Menschen anziehen. Aber um was es mir hier eigentlich geht, sind die ersten Worte, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Mit anderen Worten, hören wir doch bitte auf, einander etwas vorzumachen. Hören wir doch bitte auf, etwas sein zu wollen, was wir nicht sind. Hören wir doch auf, einander beeindrucken zu wollen mit einer fremden Identität, die nicht unsere eigene ist. Wäre das nicht befreiend, dass wir nicht mehr die frommen Heini spielen müssen, sondern so sein können, wie wir sind, zum gegenwärtigen Zeitpunkt? Ich muss dir nichts vormachen und du musst mir nichts vormachen. Ist das nicht gute Botschaft? Du musst deinem Pastor nichts vormachen. Also er weiß sowieso, wer du eigentlich bist. Jesus weiß es auch. Es hat keinen Sinn, versteht ihr? Und eigentlich ist es nichts anderes als Lüge. Es ist nichts anderes als Lüge, wenn wir einander dauernd etwas vormachen. Wenn wir dauernd eine Identität präsentieren, die nicht wirklich unsere eigene ist. Es ist eine Lüge. Und damit sollen wir aufhören, sagt Paulus hier. Nun, Epheser 5, Vers 1. Die ganze Sache ist wirklich nicht zuletzt abhängig von unserer Bemühung und Bestrebung, in dieses Bild verwandelt zu werden. Das sehen wir hier deutlich. Epheser 5, Vers 1. Hier sagt Paulus etwas beinahe Ungeheuerliches. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Lasst ihr diesen Vers mal auf der Zunge zergehen. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, sagt Paulus hier. Mit anderen Worten, wir sollen Gott nachmachen. Wir sollen ihn nachahmen. Das griechische Wort, welches er hier verwendet, ist das Substantiv mimetes. Und mimetes ist nichts anderes als ein Mime. Ihr wisst ja, was ein Mime ist, oder? Ein Mime ist so jemand, der zum Beispiel Pantomime macht. Der so komische Bewegungen macht. Also Pantomime war nie mein Ding, ja. Damit konntest du mich jagen. Ich habe selber nie welche gemacht und ich muss ehrlich sagen, ich sehe es auch nicht unbedingt gern. Ich glaube, ich habe ein, zwei Mal in meinem Leben wirklich professionelle Pantomime gesehen und das war begeisternd. Aber so diese ganzen dilettantischen Bemühungen, nicht so mein Ding. Ja? Aber es ist ein gutes Bild für das, was wir tun sollen als Kinder Gottes, als geliebte Kinder. Wir sollen Gott nachahmen. Wir sollen regelrecht Schauspieler sein. Wir sollen Gott kopieren. Wir sollen ihm nacheifern. Wir sollen ihn nachmachen. Gott sollen wir nachmachen. Er ist das Bild, in das wir uns verwandeln sollen. Und dieses Bild kommt nicht einfach nur durch seine Bemühungen zustande. Er hat schon so viel getan. Sondern wir müssen selber aktiv werden. Wir müssen unsere Zuschauerrolle aufgeben und aktiv am Spiel teilnehmen. Amen. Stell dir vor, Theater für alle zum Mitmachen. Stell dir vor, du sitzt, gehst ins Theater, möchtest eine Vorführung sehen. Auf einmal kommt der Regisseur auf die Bühne und sagt, so, fertig, meine Lieben, die Schauspieler haben heute Abend frei, die Zuschauer sind gefragt. Jetzt üben wir einmal diese Rollen. Jetzt üben wir diese Rollen ein. Du bist jetzt mal Gott der Vater, Rudi. Komm, steh mal auf, du bist Gott der Vater. Wie kannst du Gott der Vater werden? Nun, damit du eine Rolle gut spielen kannst, musst du wissen, wie Gott der Vater ist. Also du studierst, wie Gott der Vater ist. Wenn du ihn nachmachen möchtest, studierst du sein Wesen, seinen Charakter, seine Eigenschaften, was er tut, was er tun würde in einer bestimmten Situation. Üb das mal. Nur, das musst du jetzt nicht vormachen, aber als Hausaufgabe, genau, darf sich widersetzen. Ich gebe euch diese Hausaufgaben mit, studiert, wie Gott ist, damit ihr ihn nachahmen könnt. Das ist der einzige Weg. Wenn wir so sein wollen wie Gott, wenn wir dieser Aufforderung nachkommen wollen, müssen wir studieren, wie Gott handelt. Zum Beispiel. Da müssen wir wissen, welche Art von Glauben hat Gott? Wie praktiziert Gott seinen Glauben? Wie lebt er seinen Glauben aus? Was tut Gott, wenn er etwas glaubt? Wie handelt Gott? Wie spricht Gott, wenn er etwas glaubt? Er spricht mit Überzeugung, er spricht zu Bergen, er ruft das Nichts ein, wie wenn es da wäre, er weckt die Toten auf, etc., etc. All das tut er. Wir sollen es nachmachen. Das Ganze ist natürlich ein Prozess, versteht ihr? Wenn du anfängst, dich für Schauspielerei zu interessieren, wenn du versuchst, Rollen zu spielen, dann kann es sein, dass es am Anfang relativ peinlich daherkommt. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen? Hallo? In keinem Gebiet ist schon einmal ein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du meine ersten Predigten hören würdest, dann würdest du mit mir zusammen lachen. Aber ich habe mich irgendwann auf diesen Weg begeben und gesagt, okay, ich möchte ein guter Prediger werden. Und habe angefangen, andere Prediger nachzumachen. Das ist der nächste Punkt, zu dem wir kommen. Bisher haben wir uns vor allem oder hauptsächlich mit dem Bild Gottes beschäftigt. Und damit jetzt zum Schluss Nachahmer Gottes zu werden. Aber die ganze Sache hat auch eine sehr, sehr menschliche Seite. Nämlich das menschliche Bild. Wir werden nicht nur von Gott direkt geprägt, von seinem Wort, von dem, was wir von ihm wissen und von ihm annehmen und wie wir ihn nachahmen, sondern wir werden auch von Menschen geprägt. Und das ist richtig so. Lasst mich euch das heute Abend sagen. Es ist nichts Falsches daran, von den richtigen Menschen geprägt zu werden und die richtigen Menschen als Vorbild zu haben, ihnen nachzueifern und sie nachzuahmen, um ein Stück weit dieses Bild anzunehmen. Weißt du, früher hatte ich immer so diese Vorstellung oder diese Idee, ich als Mensch bin so einzigartig, für mich kann es überhaupt kein Vorbild geben. Ich habe Genialität zum Beispiel immer so verstanden, als etwas, das jemand tut, es ist noch nie vorher da gewesen. Es ist völlig neu. Es ist unerhört. Es ist kaum vorstellbar. Jemand tut etwas, das er wie selbst erfunden hat. Durch irgendeinen göttlichen Funken der Eingebung, den er hatte. Aber ich habe gelernt, zum Beispiel in der Kunst, dass es niemals so ist. Wenn du Genies studierst, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen, Genies wie Picasso, Genies wie Van Gogh, Michelangelo, Da Vinci, ja, etc., wie sie alle heißen, ja. Wenn du diese Leute studierst, dann wirst du sehen, da ist ein geniales Element drin, aber es ist niemals völlig neu. Es ist niemals so, dass sie irgendetwas erfunden hätten, was noch nie vorher da gewesen ist. Das, was wir bei einem Picasso zum Beispiel als außergewöhnlich empfinden, findest du schon bei irgendwelchen Naturvölkern in ihrer Stammeskunst. Picasso hat es einfach genommen und es in die westliche Kultur übernommen und eingepflanzt. Das war seine Genialität, könnte man sagen. Er hat ein vorhandenes Bild genommen und es in seine Bestandteile aufgelöst. Etc., etc. In der Fotografie genauso. Als ich Fotografie studierte und mich fragte, was muss man tun oder was muss man sein, um ein guter Fotograf zu werden, da habe ich mit der Zeit herausgefunden, schau dir möglichst viele Fotografien von anderen Fotografen an, verinnerliche dir diese Bilder, sodass du anfängst, so zu sehen wie diese Leute und schließlich wirst du dieselben Bilder machen können. Und weil du eben du bist, wirst du das Ganze weiterentwickeln und schließlich zu deinem eigenen Stil kommen. So funktioniert das normalerweise. 1. Mose 5, Vers 3. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Seth. Hier haben wir diese Verbindung. Es ist niemals so, dass ein Mensch auf die Welt kommt, der völlig anders ist als alle anderen Menschen. Und für den das Rad neu erfunden werden müsste, für den man maßgeschneiderte Kleider haben müsste, für den man eine maßgeschneiderte Ausbildung haben muss, weil er so unglaublich genial und intelligent ist, dass er in absolut kein Muster und keinen Rahmen passt, der vorher schon mal da gewesen wäre. Nein. Sondern Seth war wie Adam. Im selben Bild. Natürlich gibt es Unterschiede. Aber sie sind niemals so, dass man nicht eine Ähnlichkeit, und zwar eine frappante Ähnlichkeit, sehen könnte. Ist dir schon mal aufgefallen, wie ähnlich wir uns alle sind eigentlich? Ich sehe das immer, am Montag waren wir in einem Restaurant, da kam eine Gruppe von chinesischen Frauen rein. Die sahen alle sehr ähnlich aus. Aber je länger ich sie anschaute, desto mehr sah ich auch die Unterschiede. Für die sehen wir wahrscheinlich auch alle unglaublich ähnlich aus. Die können uns auch nicht unterscheiden. Daran siehst du, offensichtlich sind die Unterschiede nicht so groß. Dunkelhäutige Menschen sehen für mich auch alle sehr ähnlich aus. Außer Maria, die ist sehr speziell. Weil ich sie so ein bisschen besser kenne. Aber Leute, die du nicht kennst, die in der grauen Masse untergehen, sie sind alle mehr oder weniger gleich. Wir gewinnen unsere Individualität dadurch, dass wir einander besser kennenlernen. Was ich sagen will ist, da ist immer eine Verbindung zwischen Menschen, die prägend ist. Denke nie, ich brauche keine Lehrer, ich brauche keine Vorbilder, ich bin nur mit einem verbunden und das ist Gott allein. Ich lasse mich nur von einem prägen und das ist Gott allein. Das kann ein fataler Irrtum sein. Damit kannst du zu einem Einsiedler werden oder einem falschen Propheten womöglich, der völlig unabhängig und losgelöst von anderen Menschen irgendwo in der Gegend rumschwirrt und seine eigenen Offenbarungen und seinen eigenen Weg hat und seine eigene Weise hat, wie er alles versteht. Das ist gefährlich. In meiner Bibelübersetzung zum Beispiel habe ich mich sehr stark an vielen anderen Übersetzungen orientiert. Ich habe viele andere Übersetzungen als Vorbilder genommen und habe mich stets abgesichert. In den allermeisten Fällen habe ich mich abgesichert und versucht herauszufinden, gibt es mindestens eine andere Übersetzung, die es genauso übersetzt. Weil ich wusste, ich bin nicht so genial, ich bin nicht so inspiriert, dass ich die einzig richtige und mögliche Übersetzung direkt vom Heiligen Geist empfange. Nein, wenn da Wahrheit dran ist, dann weiß ich auch, jemand anderes muss schon mal drauf gekommen sein. Prägung, das findet statt. Verstehst du? Und wir werden alle geprägt von vielen Menschen. Wir werden geprägt von unseren Eltern. Wir werden geprägt von unseren Lehrern, von unserer Kindergärtnerin, etc., etc. Von unseren Geschwistern, von unserem Lehrmeister, von unseren Ausbildnern, von geistlichen Leitern, von Pastoren. Wir werden geprägt. Wir lassen uns prägen. Und Gott sei Dank, je älter wir werden, Je erwachsener wir werden, desto mehr haben wir selber eine Verantwortung, darüber zu entscheiden, von wem wir uns prägen lassen und wem wir ähnlich werden und wen wir als Vorbild nehmen und als Vorbild gelten lassen für unser Leben. Denn es wäre verkehrt zu sagen, okay, ich werde halt von diesem und jenem geprägt, diese Leute sind in meiner Umgebung, die haben Einfluss auf mein Leben, ja, wird schon recht sein, was die machen, ich nehme sie mal als Vorbild. Das war in meinem Teenageralter so. Da wurde ich geprägt von allen möglichen Leuten, die keinen guten Einfluss auf mich hatten. Aber sie waren die stärkste prägende, der stärkste prägende Einfluss in meiner Umgebung und ich ließ mich einfach prägen. Ich ging den Weg des geringsten Widerstandes in diesem Sinn und ließ mich von denen prägen, die den stärksten Eindruck auf mich machten. Und so geht es vielen. Es geht vielen so, dass sie sich von den Menschen prägen lassen, die im Augenblick den stärksten Eindruck hinterlassen. Das ist der Grund, warum viele Jugendliche irgendwelchen verrückten Rockmusikern nachlaufen. Weil die so ein starkes, prägendes Auftreten haben und bekannt sind und sich cool geben und große Ketten um den Hals hängen haben und den coolen Mann raushängen. Das finden die Kids in dem Alter halt irgendwie toll. Aber wir haben die Wahl. 1. Korinther 4, Vers 16. Lass uns einige Schriftstellen noch anschauen. Paulus sagt, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Das sagt Paulus zu den Gläubigen in Korinth. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Das griechische Wort mimetai, die Mehrzahlform von mimetes. Seid meine Nachahmer. Paulus forderte die Leute auf, ihn nachzuahmen. Ist das nicht ein bisschen überheblich? Warum sagt Paulus nicht, ahmt Christus nach? Nun, das hatte er auch schon getan, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Aber auf derselben Ebene und mit demselben Wort sagt er auch, ahmt mich nach. Und das tut er nicht nur einmal. In 1. Korinther 11, Vers 1 sagt er, seid meine Nachahmer, und zwar wie auch ich Christi Nachahmer bin. Hier haben wir eine neue Ebene. Wir haben gesehen, dass Christus der Charakter Gottes ist, der genaue Abdruck, das genaue Abbild Gottes. Paulus, könnte man sagen, war ein Abdruck Christi. Und er wiederum hatte den Anspruch und hielt die Leute dazu an, sich von ihm prägen zu lassen, seine Nachahmer zu werden. Nun, meinst du nicht auch, dass Paulus ein gutes Vorbild war? Der Nachahmung würdig? Ich glaube schon. Paulus ist eines meiner größten Vorbilder. Seine Schriften, seine Worte haben mich geprägt und prägen mich noch. Ich versuche, ein Nachahmer von Paulus zu sein, in seinem Denken. Nun, ich weiß weder, wie der Mann ausgesehen hat, noch wie er geredet hat, wie seine Rhetorik war, wie seine Gestik war, keine Ahnung. Das bleibt im Dunkeln. Aber ich weiß, wie er gedacht hat. Ich weiß, wie er geschrieben hat. Ich weiß, was er an Gedanken niedergelegt hat für mich. Und in dem werde ich ihm ein Nachahmer sein, soweit ich kann. Halleluja. Nun, manche Leute, wenn sie diese Botschaft hören, sagen, nein, niemals Menschen nachahmen, um Himmels Willen, dann übernehmen wir ja auch ihre Fehler. Paulus sagt, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Oder man könnte es anders sagen, in dem Maß, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Oder in den Bereichen, wo auch ich Christi Nachahmer bin. Ich denke nicht, dass Paulus den Anspruch hatte, dass die Korinther ihn in allen Stücken nachahmen sollten. Das war nicht so gemeint, dass sie ihn alle äußerlich nachmachen sollten. Dass sie alle denselben Bartschnitt haben sollten wie er und denselben Kaftan umhaben sollten wie er und dieselben Sandalen tragen sollten wie er. Das ist ein Phänomen, das man manchmal sieht an größeren Bibelschulen, nämlich dass viele der eifrigen Bibelschüler versuchen, so zu sein wie ihre Lehrer. Sie sparen alle ihr Geld, um sich dieselbe Uhr kaufen zu können wie ihr Lehrer. Sie sparen alle ihr Geld, um sich dasselbe Hemd kaufen zu können, dieselben Hosenträger zu tragen, wie Kenneth Hagin sie anhatte. Und wenn du sie dann zum ersten Mal predigen siehst, dann laufen sie herum wie Kenneth Hagin, der immer so ein bisschen so rumgelaufen ist, mit den Händen hier vor dem Schoß und Däumchen gedreht hat. Das ist nicht gemeint. Das kann ein Nebeneffekt sein. versteht mich richtig, wenn du jemanden nachahmst, kann es ein Nebeneffekt sein, dass du sogar Äußerlichkeiten übernimmst. Aber das ist nicht der eigentliche Punkt, um den es geht. Wenn wir Menschen nachahmen, ihnen nacheifern, dann geht es vor allem um innere Dinge. Dann geht es vor allem darum, dass wir verstehen, wes Geistes Kind sie sind und um was es ihnen geht und das nachahmen und das übernehmen für unser Leben. Zum Beispiel dieselbe Intensität, mit der jemand etwas tut. Philipper 3, Vers 17. Hier ist noch interessanter. Seid miteinander, meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Hier ist eine doppelte oder sogar dreifache Aufforderung zur Nachahmung drin. Erstens verwendet Paulus hier ein anderes Wort für Nachahmer, nämlich ein Wort, das mit zusammen Nachahmer sein bedeutet. Deswegen heißt es hier, seid miteinander meine Nachahmer. Mit anderen Worten, ihr als ganze Gruppe, als ganze Gemeinde, ihr solltet euch damit beschäftigen, meine Nachahmer zu sein. Paulus-Rollenspiele einzuüben. Seminarien abzuhalten. Wie werde ich Paulus ähnlich? Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder. Und seht auf die, eine weitere Aufforderung, jemandes Nachahmer zu sein, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Mit anderen Worten, sucht euch andere Leute, die genauso sehr mit dem Nachahmen von mir beschäftigt sind wie ihr selbst und heizt euch gegenseitig anderen. Ist das nicht verrückt? Und weißt du was? Da geschieht ein Lawineneffekt, wenn wir das tun. Wenn wir uns alle einigen könnten, eine bestimmte Person nachzuahmen und uns gegenseitig ermuntern und anheizen darin, so zu werden wie diese Person. Wow! Wenn wir uns einigen könnten auf jemanden. Und Paulus hatte den Anspruch, dass sie ihn nachahmen sollten, weil er wusste, dass er ein guter Nachahmer Christi war. Und ich sage es heute Abend mal so, ahmt mich nach in dem Maß, wie ich Christus nachahme. Und in den Bereichen, wo ich Christus nachahme. Ihr müsst nicht dieselben Klamotten kaufen wie ich, ihr müsst nicht dieselben Schuhe tragen wie ich, etc. Das sind Äußerlichkeiten, um das geht es nicht. Aber wenn ihr an mir irgendetwas entdeckt, wo ich Christus ähnlich bin, wo ich Christus nachahme, wo ich mich habe von ihm prägen lassen, dann ahmt mich nach in dem. Dann lasst euch anstecken davon. Amen. Diesen Anspruch darf ich als Pastor formulieren. In der Nachfolge dessen, was Paulus hier gesagt hat. Hebräer 6, Vers 12. Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Auch die sollen wir nachahmen, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Wir sollen Leute nachahmen, die uns im Glauben vorangegangen sind und die Erfolg hatten. Ich spüre immer wieder so eine große Skepsis von manchen Leuten dem gegenüber, dass wir Bücher verkaufen, dass wir Autoren empfehlen, dass wir von Sprechern, von Pastoren, von Männern Gottes in Amerika reden. Für viele Leute ist das suspekt. Sie denken oder haben die Vermutung oder die Befürchtung, dass das irgendwie mit Menschenverehrung zu tun haben könnte. Hat es nicht. Nicht im geringsten, sondern ich ahme diese Leute nach. Ich bin begeistert von ihnen, weil ich von ihnen weiß, dass sie das erreicht haben, was auch ich erreichen will. Und darin lasse ich mich von diesen Leuten prägen, darin bin ich ihr Nachahmer, darin sind sie meine Vorbilder, darin haben sie ein Stück weit die Identität gewonnen, die auch ich anstrebe. Und ich rate dir, wenn du am Anfang dieser Reise stehst, dann such dir ein paar solche Vorbilder. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre, ohne den prägenden Einfluss eines Kenneth Copeland. Dessen Kassetten ich rauf und runter gehört habe zu einer bestimmten Zeit und dessen Art und Weise zu glauben und an den Dingen festzuhalten, ich übernommen habe, die mich geprägt haben. Diese Unnachgiebigkeit. Ich sag dir, du findest keinen Mann Gottes, der so unnachgiebig ist wie Kenneth Copeland. Wenn der sich etwas in den Kopf gesetzt hat oder im Geist hat, sage ich mal lieber, dann warte ab, es wird passieren. Wenn Kenneth Copeland ein Glaubensziel hat, ich brauche eine Citation 10, das ist ein kleiner Privatjet, ein Düsenflugzeug, mit dem du über den Atlantik fliegen kannst. Wenn er sich das vorgenommen hat, dann warte ab, er wird einen haben und er hat inzwischen einen. Das ist ein Flugzeug, mit dem sonst Politiker herumfliegen. Große Leute, schwerreiche Leute, berühmte Schauspieler etc. Nun, ich sage das nicht, um ihn zu rühmen, sondern weil er ein Vorbild ist in diesen Dingen. Und ich sage dir, ohne solche Vorbilder wirst du es schwer haben, in diese Dimension hineinzukommen. Du brauchst einen Vorreiter. Du brauchst jemanden, der dir vorangegangen ist und dir vorgemacht hat, wie die Dinge funktionieren. 2. Thessalonicher 3, Vers 7. Wir brauchen gute Vorbilder. Denn ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. Denn wir haben unter euch nicht unordentlich gelebt. Hier erscheint das Verb mimeomai, das Verb zu dem, was ein Mimetes ist, ein Nachahmer, ein Schauspieler. Und weißt du, ich glaube, darin liegt wirklich ein Schlüssel zum Erfolg. Mimetes und mimeomai, da ist ein schauspielerisches Element enthalten. Und ich beobachte immer wieder, dass ein Knackpunkt im Leben vieler Leute der ist, dass sie angeblich nicht über ihren eigenen Schatten springen können. Dass sie angeblich nicht etwas tun können, was ihnen scheinbar nicht entspricht. Das ist ein Grund, warum viele Leute dabei bleiben und darauf beharren, dass sie nicht vor Leuten reden können. Weißt du, warum ich vor Leuten reden kann? Weil ich ein Schauspieler bin, ein Stück weit. Ich bin ein Schauspieler. Weißt du, warum ich ein relativ sauberes Hochdeutsch reden kann? Weil ich es geübt habe, wie ein Schauspieler es übt. Das bin nicht ich. Nun, inzwischen bin ich es. Aber es war nicht immer so. Ich musste mich zu einem bestimmten Zeitpunkt entscheiden. Ich will ein Hochdeutsch reden, das nicht von jedermann gleich als das Hochdeutsch eines Schweizers erkannt wird. Ich weiß noch, als ich nach Berlin ging, und dort gab es zu jener Zeit einige Schweizer, die die Bibelschule besucht haben, da wusste ich, oh bitte Herr, ich möchte nicht von jedermann sofort als Schweizer erkannt werden. Ich möchte nicht jedermann mit einem Emil-Deutsch hier beeindrucken. Und deswegen nahm ich das, was ich schon hatte, die Prägung von meiner Mutter und die, das, was mir mitgegeben worden war auf den Weg, dass ich deutsche Großeltern hatte etc., nahm das, was ich schon hatte und versuchte es zu perfektionieren. Nun, ich weiß, man hört es immer noch. Aber das geht sogar richtigen Schauspielern so. Ich sag dir, wenn ich am Fernsehen manche Filme sehe, ich kann dir sofort sagen, wer Schweizer ist. Du kriegst diesen bestimmten Akzent und diesen Singsang niemals weg. Aber du kriegst sehr vieles weg, wenn du willst. Und ich sag dir, es ist sehr viel einfacher, vor Leuten zu reden, wenn du weißt, nicht ich muss das können, sondern ich schlüpfe in eine Rolle. Und so ist es nicht nur mit dem Sprechen vor Leuten, sondern so ist es auch mit Aufgaben im Reich Gottes. Meinst du, ich bin von Natur aus ein Pastor? Nein, das ist eine Rolle, die ich angenommen habe. Nun bitte versteht das nicht falsch, ich bin deswegen kein Betrüger. Viele Leute, das ist ein Fehler, setzen Schauspielerei gleich Betrug. Dem ist nicht so. Ein guter Schauspieler ist das, was er spielt, tatsächlich ein Stück weit. Nun, umso mehr natürlich im geistlichen Zusammenhang, denn der Geist Gottes kommt dir zu Hilfe, sobald du diesen Schritt wagst. Sobald du den Schritt wagst, dich zu exponieren, und das tust du immer, wenn du jemanden nachahmst, du exponierst dich. Du begibst dich in eine Position, wo du auch straucheln kannst und dich lächerlich machen kannst. Ist übrigens auch bei den Gaben des Geistes so. Die Gaben des Geistes sind nicht etwas, was du natürlicherweise tust. Das ist nicht etwas, was deine alte Prägung zulässt. Du brauchst ein bisschen Mut dazu. Ein Grund, warum ich die Leute ermutige, wenn du ein Wort hast, dann bitte bleib nicht hier an der Säule stehen. Wisst ihr, warum ich das sage und warum wir das tun? Weil ich weiß, wenn du hier vorne stehst, dann bist du gezwungen, in diese Rolle zu schlüpfen. Hier kannst du noch du selbst sein, aber dann ist auch die Salbung entsprechend. wenn du hier vorne stehst, wo normalerweise nur die Schauspieler stehen, dann bist du gezwungen, auch Schauspieler zu sein. Sobald du die Bühne betrittst, erwarten die Leute von dir, dass du ein Schauspieler bist. Sonst hast du auf der Bühne nichts zu suchen. Und weißt du was? In dem Moment, wo du das wagst, kommt der Heilige Geist dir zu Hilfe und befähigt dich, das zu sein, was du gerade bereit warst, an Rolle zu übernehmen. Das ist ein geistliches Geheimnis, Leute. Und so kannst du eine Identität annehmen, von der du vielleicht dachtest, das ist nicht meine Identität. Ich bin nicht so, ich bin kein starker Mann, ich bin keine starke Frau, sondern ich bin schwach. Ich habe eine schwächliche Prägung. Ich bin verbildet, verprägt worden. Nein, du kannst dich entscheiden, was du sein willst. Der Herr hat für dich eine neue Identität, aber du musst sie haben wollen, du musst sie annehmen und du musst darin leben wollen. Und bereit sein, ein paar Schauspielstunden zu nehmen.